Vielen Dank für die Einladung, zu dem hier dargestellten Thema sprechen zu dürfen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Günter Leithold. Ich bin seit 1997 Inhaber der Professur für organischen Landbau hier an der Universität Gießen. Einige werden mich vielleicht auch aus den Lehrveranstaltungen kennen, die Studierenden zumindest. Und ich möchte einige Erfahrungen vermitteln, eben zum Thema Potenziale des ökologischen Landbaus für eine hohe Pflanzengesundheit. Und Sie sehen schon an dem einführenden Bild, wie wir Pflanzengesundheit wahrnehmen wollen. Es geht letzten Endes um die Gesamtheit der landwirtschaftlichen Kulturen, wie hier der Klee. Wir haben auch den Boden im Auge zu haben und das Bodenleben. Und hier sehen wir also symbolisch dann auch die schützende Hand des Landwirtes und seiner Verantwortung, Pflanzengesundheit als Bestandteil nachhaltiger landwirtschaftlicher Produktion zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, ich möchte anschließen an den Vortrag von Herrn Hans Herrn heute vor 14 Tagen hier an dieser Stelle aus Zürich. Herr Herrn war bzw. ist ja Mitglied des Weltagrarrates und er hatte über die Ergebnisse der Arbeit des Weltagrarrates berichtet, die im Rahmen des Weltagrarberichtes international dargestellt wurden. Und ich möchte im Grunde genommen hier anschließen und dieses als Ausgangspunkt für meine Ausführungen nutzen. Und der Weltagrarrat vermittelt uns im Grunde genommen die Information, dass es eher dicht mit Intensivproduktion und ausufernden Agrarexporten gelingen kann, die Welternährung sicherzustellen und vermittelt uns auch überzeugend die Aussage, dass gentechnisch veränderte Pflanzen oder auch ein hoher Input an Agrochemikalien eben nicht der dominierende Weg für eine weitere erfolgreiche agrarische Entwicklung sein kann, um die globalen Menschheitsprobleme zu lösen, die wir als Unterernährung von fast 1 Milliarde Menschen auf diesem Erdball verstehen, grassierende Armut, Umweltverschmutzung und so weiter und so weiter. Und wir brauchen vielmehr, so drückt es der Weltagrarrat aus, eine Fortentwicklung angepasster bäuerlicher Nutzungsformen, denn wir müssen die Situation der Landwirtschaft in den verschiedenen Regionen der Welt, insbesondere in der dritten Welt, in tropischen und subtropischen Ländern, auch berücksichtigen. Und wir müssen dort ganz anders diese Potenziale für die zukünftige Ernährungsabsicherung betrachten. Darüber hinaus empfiehlt der Weltagrarrat die Entwicklung regional angepasster Sorten. Er geht ganz ausdrücklich auf den ökologischen Landbau ein als eine maßgebliche Richtung, um Fragen der Welternährung und einer nachhaltigen Entwicklung anzupacken und möglichst eben auch zu lösen. Und er empfiehlt Hilfe beim Aufbau regionaler Produktions- und Vermarktungsstrukturen, eben nicht das Aufbauen von großen Exportströmen, die letzten Endes, wie wir heute wissen, die Bauern in der dritten Welt ruinieren und diese dann in die Slums der Großstädte treibt, wie wir das aus Haiti wissen, was dort in den letzten Jahren alles passiert ist. Und ganz wichtig für uns auch sind die empfohlenen Felder für Forschungsinvestitionen und nachhaltige Technologien, die der Weltagrarrat im Rahmen seines Weltagrarberichtes zum Ausdruck bringt. Und ich möchte hier einfach mal zitieren, er empfiehlt die Verbesserung der Methoden, man höre, des biologischen Landbaus und der Anbaumethoden mit geringem externen Input, denn die Mehrzahl der bäuerlichen Betriebe weltweit können sich keine kostspieligen externen Inputs in Form von teuren Agrochemikalien oder hochintensiven Sorten und so weiter leisten. Wichtig ist jetzt und in der Zukunft die finanzielle, aber auch die nicht finanzielle Abgeltung von Umweltleistungen. Jeder weiß, dass
Landwirte nicht nur unmittelbar Leistungen im Sinne der Produktion realisieren, sondern dass sie eben auch Umweltleistungen, Nachhaltigkeitsleistungen erbringen, sofern man sie lässt, die letzten Endes der gesamten Gesellschaft zugutekommen. Und folglich muss sich an den Kosten für diese Leistungen auch die gesamte Gesellschaft beteiligen. Und ganz wichtig für unsere Arbeit, eine Bestätigung für unsere Arbeit, ist die Empfehlung, Forschungen durchzuführen, um Agrochemikalien durch biologische Verfahren, direkte und indirekte biologische Verfahren zu ersetzen, um auf diese Weise eben auch Farmen in der dritten Welt, aber auch natürlich hier in den entwickelten Staaten, neue und umweltverträgliche Technologien an die Hand zu geben. Und ich will am Ende auch gern darüber berichten, was wir selbst auf diesem Gebiet realisieren wollen. Und zum anderen, unter anderem auch, geht es um die Verringerung der Abhängigkeit der Landwirtschaft von fossilen Brennstoffen. Und wir stellen uns an dieser Stelle die Frage, warum dem ökologischen Landbau ein so hohes Potenzial für die Lösung der globalen Probleme zugeschrieben wird, wie uns das also auch im Weltagrarbericht bestätigt wird. Und wir wollen also uns zuerst auch einmal dieser Frage zuwenden. Und ganz maßgeblich ist es eben, dass ökologischer Landbau seine Produktion unter anderem und ganz besonders auf die Nutzung natürlicher Gratisfaktoren aufbaut. Ich möchte diese Aufzählungen, die hier und dort kommen, nutzen, einfach um die wichtigsten Stichworte dazu zu nennen. Zu den Gratisfaktoren, es geht also um Faktoren, die dem Landwirt unmittelbar nichts kosten und für deren Anwendung er auch nicht unmittelbare Kosten aufwenden muss, zum Beispiel um Betriebsmittel einzukaufen. Es geht um die effektive Nutzung der naturveranlagten, sprich der potenziellen Bodenfruchtbarkeit. Es geht um die Nutzung mobilisierbarer Nährstoffreserven aus dem Boden, nämlich die Phosphorfreisetzung mit Mykorrhizapilzen, oder wir haben eine aktive, sogenannte aktive Nährstofffreisetzung von Kalium aus Tonmineralien. All das kann man über die Methoden des ökologischen Landbaus erreichen, durch eine sogenannte Verlebendigung des Bodens. Ganz wichtig als Gratisfaktor ist der Anbau von Leguminosen, also von Schmetterlingsblütlern, und die damit mögliche Luftstickstoffbindung mit Hilfe der Knöllchenbakterien. Zu den Gratisfaktoren gehört natürlich die Sonnenenergie. Die kann man am besten durch eine maximale Nutzung der Vegetationszeit für die Produktion wirksam machen. Die Fruchtfolge spielt im ökologischen Landbau eine ganz maßgebliche Rolle, indem nämlich positive Vorfruchteffekte genutzt werden, die eine hohe Ertragssicherheit gewährleistet und nur ein geringes Potenzial dann an Schädigungen durch fruchtfolgebedingte Krankheiten zulässt. Wichtig sind uns natürliche Selbstregulationsmechanismen in Agrarökosystemen durch vielfältige Fruchtfolgen und vielfältige naturnahe Elemente in der Landschaft, die dazu führen, dass es ein Gleichgewicht zwischen Nützlingen und Schädlingen im Agrarraum gibt. Und schließlich sind es die Nährstoffreserven des landwirtschaftlichen Stoffkreislaufes, die es zu nutzen gilt, nämlich die Nährstoffe in den Wirtschaftsdüngern wie Gülle, Jauche, Staldung oder Stroh- und Gründüngung, und auch der Einsatz betriebseigener Futtermittel sind ja in kreislaufinterne Ressourcen, und das macht es also entbehrlich, in großem Maße Betriebsmittel von außen, also in diesem Fall Futtermittel, einzukaufen. Gerade die vielfältige Nutzung von Gratisfaktoren im Rahmen ökologischer Wirtschaftsweise erlaubt es dann, auf den Zukauf teurer, betriebsfremder Mittel zu verzichten. Es sind allenfalls schwerlösliche Phosphor- und Kaliumdüngemittel, die eingesetzt werden, die auch erlaubt sind, dass sie eingesetzt werden. Es wird Kalk eingesetzt, es wird Gesteinsmehl eingesetzt, es werden entsprechend unseres heutigen Themas biologische Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt, alternativ zum umfangreichen Einsatz an Agrochemikalien. Und wir haben eher nur einen begrenzten Futterzukauf und ganz klar auf den Einsatz an löslichen Mineraldüngemitteln und chemischen Pflanzenschutzmitteln kann darauf verzichtet werden. Und gerade vor dem Hintergrund der Nutzung von Gratisfaktoren und der begrenzten Einsatz von betriebsfremden Mitteln, hier kann der Ökolandbau also seine besondere Stärke in Richtung der Entwicklung positiver externer Effekte zum Tragen bringen. Denn mit dieser Wirtschaftsweise haben wir einen Schutz von Boden, Pflanzen, Wasser und Umwelt vor Rückständen chemischer Betriebsmittel durch das Prinzip der Nichtverursachung. Wenn ich derartige umweltbelastende Mittel nicht einsetze, kann ich damit natürlich auch die Umwelt nicht auf diese Weise negativ beeinflussen. Ich möchte an dieser Stelle ebenfalls noch mit Blick auf das Potenzial des Ökolandbaus für die Lösung weltweiter Probleme auf die Funktions- und Wirkungsunterschiede des ökologischen Landbaus differenziert in Industriestaaten und Entwicklungsländer eingehen. Denn oft werden wir natürlich auch, oft wird kritisch hinterfragt, ob denn der ökologische Landbau in der Lage sein kann, diesen globalen Herausforderungen gerecht zu werden und einen wirksamen, auch qualitativen und quantitativen Beitrag zur Erfüllung der Welternährung, zur Überwindung von Armut und Analphabetentum zu leisten. Natürlich kann ich diese Frage hier nur anreißen und ich möchte plakativ kurz zum Ausdruck bringen, wo die Unterschiede liegen, wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb in Industriestaaten, in Staaten mit entwickelter Landwirtschaft auf ökologischen Landbau umstellt, dann bedeutet das in aller Regel eine Abnahme der speziellen Intensität der landwirtschaftlichen Produktion durch den Verzicht auf leichtlösliche Düngemittel, auf chemische Pflanzenschutzmittel. Und dies hat dann zur Konsequenz, dass man natürlich in diesem Fall erst auch einmal mit einem Rückgang des Ertragspotenzials rechnen muss, um 25-40%, was insbesondere unter unseren Verhältnissen in entwickelten Ländern dazu beiträgt, Agrarüberschüsse abzubauen. Und gerade dies waren auch Gründe für die Förderung des ökologischen Landbaus ab 1990 in der sogenannten gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Da ging es darum, extensive Produktionsverfahren zu fördern, um Agrarüberschüsse abzubauen und Marktordnungskosten, die in die zig Milliarden gegangen sind, einzusparen. Und wir wissen auch aus vielen Studien, dass eine solche Konsequenz, nämlich der Ertragsrückgang, unschädlich für die Ernährungssicherung unter unseren Breiten wäre. Und natürlich und heute besonders dominant und auch gewürdigt ist die Möglichkeit der Senkung der Umweltbelastungen eben durch die Rückstände der chemischen Betriebsmittel. Viele Studien beweisen ja, dass der exorbitante Einsatz chemischer Betriebsmittel unsere Böden und unsere Gewässer, aber auch unsere Nahrungsmittel mit Rückständen in erheblichem Maße beeinträchtigen kann. Und es geht auch um die Aufrechterhaltung einer flächendeckenden Bewirtschaftung. Soweit so gut zum Ökolandbau in Industriestaaten und gerade diese Wahrnehmung, dass es hier mit einem Ertragsrückgang zu tun hat, lässt viele Kritiker zweifeln, dass eine derartige Konstellation eben positiv in der dritten Welt auch angewandt werden soll oder kann. Und hier müssen wir eine ganz andere Wirkungslinie sehen, denn dort bedeutet Umstellung auf ökologischen Landbau eine Zunahme der speziellen Produktionsintensität, sofern die Umstellung von traditionellen extensiven Wirtschaftsweisen auf den ökologischen Landbau erfolgt. Da gibt es viele internationale Studien, die am Beispiel konkreter Objekte und Projekte zeigen, dass dann in der Tat auf diese Weise auch eine Erhöhung der Produktivität und der Ertragsbildung vonstatten gehen kann. Wir haben also eine biologische Intensivierung durch Einführung vielfältiger Fruchtfolgen, durch den Leguminosenanbau, durch Wirtschaftsdüngeranbau, Anwendung und durch einen intensiven biologischen Pflanzenschutz. Das sind ja alles Dinge, die zu den traditionellen Verfahren weltweit, auch in den ländlichen Regionen der dritten Welt, zählen. Und welche Konsequenz ergeben sich daraus? Die Konsequenz nämlich, dass es hier signifikante Ertragssteigerungen geben kann. Und diese Ertragssteigerung kann sehr wohl als Beitrag zur Ernährungssicherung und zur Überwindung von Armut angesehen werden. Das bedeutet zugleich Ressourcenschonung, nämlich Schonung von Boden, Wasser, von Artenvielfalt. Und wir wissen, dass es heute weltweit durch Degradationsprozesse und insbesondere infolge eben von nicht nachhaltigen Wirtschaftsweisen gerade sehr viel Verluste an diesen Ressourcen gibt, wenn in der Größenordnung von 8 bis 10 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche jährlich verloren gehen, fruchtbarer Boden verloren geht, so soll und muss ökologischer Landbau hier eben eine, kann dagegen anwirken. Umstellung auf ökologischen Landbau bedeutet zugleich eben auch die Möglichkeit zur Selbsthilfe und aus diesem Kontext heraus kann man dem ökologischen Landbau auch für die globale Problemlösung doch ein maßgebliches Potenzial zuschreiben. Gut. Bevor ich zu Fragen des Pflanzenschutzes komme, möchte ich auch noch einige Worte sagen darüber, welches Potenzial denn der ökologische Landbau gegenwärtig überhaupt erreicht hat. Wir wollen uns darüber verständigen, über welche Größenordnung reden wir denn und wie sind die Perspektiven des ökologischen Landbaus einzuschätzen. Und diese Grafik soll uns nichts anderes sagen, als dass in den letzten 10 Jahren die weltweit zertifizierte Fläche, also ökologisch zertifizierte Fläche, sich vervierfacht hat auf mittlerweile ca. 32 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Und ein Viertel davon ist in Europa angesiedelt mit jetzt knapp 8 Millionen Hektar zertifizierter Ökofläche. Und wenn wir uns speziell auch Deutschland anschauen, Sie sehen an dieser Kurve, welche stürmische Entwicklung der ökologische Landbau insbesondere mit Beginn der 90er Jahre, also mit Inkrafttreten der EEG-Gesetzgebung genommen hat. Natürlich trägt hier die entsprechende Agrarförderung dazu bei, dass sich viele Betriebe dafür entschließen konnten, auf ökologischen Landbau umzustellen. Und ich möchte 4 wichtige Kennzahlen nennen, die uns zeigen, wie weit wir denn mittlerweile hier diese Entwicklung, wie weit wir auf dieser Entwicklung vorangekommen sind. Und es sind immerhin ca. 21.000 Unternehmen, landwirtschaftliche und gärtnerische Unternehmen in Deutschland, die ökologischen Landbau betreiben. Die machen ungefähr 6% aller landwirtschaftlichen und gärtnerischen Betriebe in Deutschland aus. Und wir haben mittlerweile knapp 1 Million Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, die zertifiziert ist und nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet wird. Das ist also ein ganz erhebliches Potenzial, an dem man heute so ohne weiteres nicht mehr vorbeigehen kann und auch die Produkte des ökologischen Landbaus sind ja heute in jedem Supermarkt allgegenwärtig und das ist auch gut so. Dort ist der Ökolandbau eben auch bei den Verbrauchern angekommen. Und wenn wir uns hier die Karte der Bundesrepublik ansehen, können wir und wollen wir auch für unser Bundesland Hessen, wo wir hier arbeiten, konstatieren, dass es hier mittlerweile 75.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in Hessen selbst sind, die ökologisch bewirtschaftet werden. Der Staatssekretär Weinreich hat gerade vor einer Woche diese neuesten Angaben der Statistik mitgeteilt und mit 10% Anteil ökologischer Landbau an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in Hessen hat also Hessen eine Spitzenposition und liegt etwa gleich auf mit Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg und ist also eine, das ist also nach meinem Dafürhalten eine sehr respektable Größenordnung, die auch weiterhin ausgebaut wird und heute auch das wirtschaftliche Potenzial des Ökolandbaus in Deutschland und in Hessen mit repräsentiert. Wie sind die Perspektiven des ökologischen Landbaus aus Sicht des Marktes? Wir konstatieren, dass diese Perspektiven sehr gut sind. Zunächst halten wir fest, dass jeder Bundesbürger etwa 70 Euro pro Jahr für Ökoprodukte ausgibt. Das sind natürlich eher die Zufallskäufer. Aber noch vor wenigen Jahren habe ich in der Lehrveranstaltung die Größenordnung von 50 Euro pro Kopf und Jahr genannt. Mittlerweile ist dieses eben auf 70 Euro pro Kopf und Jahr gestiegen. Und es werden eben gegenwärtig nicht weniger als etwa 6 Milliarden Euro für Lebensmittel aus ökologischer Erzeugung umgesetzt. Und wenn wir uns die Perspektive anschauen, so drückt diese Kurve, die zwar hier nur bis 2007 dargestellt ist, aber hier durchaus so weiter gezeichnet werden könnte, aus, dass der Umsatz an Lebensmittel und das Marktpotenzial für Produkte aus ökologischem Landbau heute deutlich größer ist als das, was im eigenen Land, in Hessen oder in der Bundesrepublik erzeugt wird. Ich meine Erzeugnisse, die typisch für unseren Agrarraum sind, für unsere Regionen. Und wir haben also viel Potenzial, den Marktanteil noch zu erhöhen. Und damit können wir vielen Landwirten auch eine Perspektive für ein Wirtschaften im ökologischen Landbau geben. Hier titelt eine Tageszeitung: Umsteller händeringend gesucht, Bioprodukte werden knapp. Dass es in dem Zusammenhang auch viele Probleme geben kann und durchaus auch mit krimineller Energie versucht wird, irgendwo Geld zu verdienen, wo nicht das drin ist, was draufsteht. Das ist normal, das kennen wir, das wird auch ausgiebig diskutiert. Aber diese Darstellung drückt uns aus, dass wir hier auf einem sehr guten und erfolgversprechenden Weg sind und wir haben Zuwachsraten, die sich im Vergleich zu anderen Wirtschaftsteilen, Wirtschaftsbereichen sehr gut sehen lassen kann. Ich möchte meine weiteren Ausführungen stärker einengen auf die Frage der Potenziale des ökologischen Landbaus zur Gewährleistung einer hohen Pflanzengesundheit. Und es sind eine ganze Reihe und vielfältige indirekte und direkte Pflanzenschutzmaßnahmen, die im ökologischen Landbau als Alternativen zur Nutzung von Agrochemikalien und als Alternativen auch zur grünen Gentechnik wirksam werden können. Und ich möchte sie zunächst erstmal aufzählen. Nämlich, das ist die Optimierung von Anbau- und Kulturmaßnahmen. Nicht in den Fertigkeiten des Landwirtes, in der Akkuratesse seiner Arbeit liegt schon mal ein großes Potenzial für eine hohe Pflanzengesundheit. Ich möchte hinzufügen als nächstes die Förderung des sogenannten antiphytopathogenen Potenzials des Bodens, dem sich die Ökolandwirte in besonderem Maße über die Humusreproduktion verpflichtet fühlen. Ich will einige Worte dann dazu sagen. Zu diesen Alternativen gehört die Erhöhung der Diversität der Kulturpflanzenbestände und der Kulturlandschaft. Dazu gehören dann die direkten Maßnahmen im Rahmen der biologischen Schädlingsbekämpfung oder dazu gehört die Anwendung natürlicher Substanzen als Pflanzenpflegemittel. Und vor dem Hintergrund dieser fünf Schwerpunkte möchte ich einige nähere Erläuterungen vorgeben oder vornehmen. Sie sehen hier auch schon unterstützt durch diese Grafik. Es geht um die Optimierung von Anbau- und Kulturmaßnahmen. Es geht um eine hohe Aquakultur. Und wir sehen schon hier an diesen Kartoffeldämmen, an der Ausführung der Arbeit, dass eine hohe Professionalität natürlich auch die Grundlage ist, letzten Endes hohe und stabile Erträge auf der Grundlage gut entwickelter Pflanzenbestände und gesunder Pflanzenbestände zu realisieren. Und ich zähle einfach ein paar Stichworte auf, um zu zeigen, was alles in diesem Kontext einzuordnen ist. Wichtig ist also die Auswahl von besonders an den jeweiligen Standort angepasster Kulturarten und Sorten. Auf diese Weise können die Gratisfaktoren, die ich vorhin genannt habe, am besten ausgeschöpft werden. Und es geht im Weiteren darum, dass Sorten ausgewählt und angebaut werden, die eine hohe natürliche Widerstandskraft gegen Schädlinge und Krankheiten haben, die also eine hohe Resistenz oder wenigstens eine hohe Toleranz gegen Krankheiten und Schädlinge mit sich bringen, die ein hohes Unkrautunterdrückungsvermögen haben, denn wenn wir keine Herbizide anwenden, muss sich die Pflanze selbst helfen durch ein hohes Beschattungspotenzial, selbstredend unterstützt, auch durch mechanische Maßnahmen der Unkrautregulierung. Und die Sorten müssen auch ein hohes Nährstoffaneignungsvermögen haben, denn aufgrund der Nichtanwendung von Mineraldüngemitteln, von leichtlöslichen Mineraldüngemitteln, haben wir natürlich auch eine gewisse Knappheit an leichtlöslichen Nährstoffen im Boden, und am besten gedeihen dann die Kulturpflanzen und Sorten, die am besten in der Lage sind, diese knappen Nährstoffressourcen in Ertrag und Qualität umzuwandeln. Und ganz wichtig, professionelle Anbautechniken. Ökolandwirte müssen die besten Profis sein in Richtung Aussaat, Pflege, Ernte, Einhaltung agrotechnischer Termine. Ökolandbau kann man nicht erfolgreich so im Vorbeigehen tun, sondern hier brauchen wir ein echtes Spezialistentum, um diese Wirtschaftsweise zu realisieren, und natürlich einen ganzheitlichen Blick, um all diese vielen Facetten auch entsprechend zu berücksichtigen und umzusetzen. Ich komme zum zweiten Punkt, und auch das soll im Grunde genommen dieses Bild symbolisieren. Es geht um die Förderung des antiphytopathogenen Potenzials des Bodens, ein im Grunde genommen seit Jahrzehnten existierender Begriff, der insbesondere vor dem Hintergrund der ökologischen Wirtschaftsweise wieder eine besondere Bedeutung erlangt. Und wir verstehen darunter die natürliche Abwehrkraft des Bodens gegenüber einer einseitigen Verschiebung des biologischen Gleichgewichts, eben durch das Wirken von Schädlingen und Nützlingen. Hier ist es ganz wichtig, dass der Boden eben in der Lage ist, dazu beizutragen, vor allen Dingen das Bodenleben dazu beizutragen, ein biologisches Gleichgewicht zwischen den Schädlingen und Nützlingen im Edaphon Boden oder im System Bodenpflanze zu gewährleisten. Und dass dieses sogenannte biologische Gleichgewicht zur Abwehr von Krankheiten und Schädlingen, das ist letzten Endes das Motiv dabei. Dieses ist umso höher, je mehr Bodenorganismen im Boden vorhanden sind. Wir sprechen von der sogenannten Verlebendigung des Bodens als ein ganz wichtiges Ziel ökologischer Wirtschaftsweise, nicht dem Bodenleben selbst zuliebe, sondern um dieses antiphytopathogene Potenzial des Bodens zu stärken, natürlich auch um Nährstoffe zu mobilisieren und viele Bodenfunktionen zu verbessern. Dazu gehört ein höherer Gehalt an Nähr- und Dauerhumus, ein Gebiet, womit ich mich in besonderem Maße auch auseinandergesetzt habe in den vergangenen Jahrzehnten, muss ich schon sagen. Und es muss also eine große Menge an organischer Masse in Form von Ernte- und Wurzelrückständen und organischen Düngern wie Staldung oder auch Stroh- und Gründüngung dem Boden zugeführt werden, weil damit ja letzten Endes die Bodenorganismen ernährt werden. Wichtig ist eine gute Bodenstruktur, sodass wir auch aerobe Wachstumsbedingungen und Lebensbedingungen für die Bodenorganismen haben, also günstige Wasserführung, Luftführung, einen optimalen Wärmehaushalt. All das sind Dinge, die wir mit einem hohen antiphytopathogenen Potenzial des Bodens erreichen wollen, optimale pH-Werte im Boden sowieso. Und eine ganz zentrale Rolle und auch Gegenstand aktueller wissenschaftlicher Diskussion ist die Frage nach einer ausreichenden Versorgung der Böden mit organischer Substanz, weil gerade damit maßgeblich auch zur Steigerung der natürlichen Abwehrkraft des Bodens im Sinne des antiphytopathogenen Potenzials beigetragen wird. Und daher hier möchte ich speziell eben darauf hinweisen, müssen wir den besonderen und erhöhten Bedarf des Bodens an organischer Substanz, um unsere Bodenorganismen ausreichend füttern zu können, wenn ich es mal so sagen darf. Wir müssen gerade diese erhöhten Anforderungen an die Versorgung des Bodens mit organischer Substanz im Zuge von speziellen Humusbilanzmethoden, womit man nun den Humushaushalt eines Bodens quantitativ beschreiben kann, auch manifestieren und zum Ausdruck bringen. Und ich verrate kein Geheimnis, dass es gegen dieses Bestreben, was uns außerordentlich wichtig ist, auch sehr viele Widerstände entgegengebracht werden. Die Humusbilanzierung ist also auch ein Gegenstand unserer eigenen Bodenfruchtbarkeitsforschung. Und es soll die einzige Tabelle sein, die ich Ihnen hier offerieren will, womit ich aber zum Ausdruck bringen will, woran wir gerade diskutieren. Es gibt seit dem Jahr 2004 eine einheitliche Humusbilanzmethodik der VDL-UFA und wir konnten uns im Jahr 2004 noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen, auch dem ökologischen Landbau einen entsprechenden Stellenwert in gesamtgesellschaftlich anerkannten Methoden zur Humusbilanzierung einzuräumen. Mittlerweile überarbeiten wir in einer Arbeitsgruppe Humusbilanzierung bei der VDL-UFA diese Methodik. Und unser Ziel und unser Kampf und auch mein persönlicher Kampf geht dahin, dass spezielle Kennziffern zur Humusbilanzierung im ökologischen Landbau aufgenommen werden, um die Fragen des Humushaushaltes in den Betrieben des ökologischen Landbaus durch die Betriebsleiter, durch die Berater, dass diese Situation richtig erkannt und bewertet wird und keine falschen Schlussfolgerungen hinsichtlich einer angeblichen Überversorgung und damit einer Belastung der Umwelt mit überschüssigem Stickstoff und so weiter zum Tragen kommt. Nur ein ganz kleiner Hinweis auf diese Kategorie. Ein zweiter Punkt oder ein dritter Punkt meiner Aufstellung, die ich vorhin vorgenommen habe, ist eben die Erhöhung der Diversität der Kulturpflanzenbestände und der Kulturlandschaft. Und wir sehen das schon anhand dieser Grafik, hier die Gemarkung von Freising. Und deutlich wird hier eben, dass es eine Vielfalt an verschiedenen Fruchtarten im Agrarraum geben muss, auch mit dem Blick auf ein hohes Selbstregulationsvermögen in diesem Agrarraum und dass es auch darauf ankommt, viele naturnahe Elemente aufzubauen und zu erhalten, weil dies wesentlich zur Pflanzengesundheit auch der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen selbst beiträgt. Auch hier einige Stichworte, die illustrieren sollen, was es hier für vielfältige Ansätze gibt, die indirekt alle etwas mit der Pflanzengesundheit zu tun haben. Es geht uns also um weitgestellte Fruchtfolgen mit einer großen Vielfalt an Kulturpflanzen in Haupt- und Zwischenfruchtstellung. Wir haben heute viele Betriebe, meine Damen und Herren, im konventionellen Landbau, wo zwei, allenfalls drei landwirtschaftliche Kulturen angebaut werden, wo es also überhaupt keine Fruchtfolge in traditionellem Sinne mehr gibt. Und hier setzt doch der ökologische Landbau ganz andere Zeichen. Der Anbau von Leguminosen trägt zu dieser Erhöhung der Diversität bei. Der Anbau von Untersaaten, Mischkulturen, Blühstreifen. Natürlich wäre es wert, per Definition auf diese einzelnen Kategorien einzugehen. Dafür haben wir jetzt natürlich keine Zeit. Aber ich will damit die Vielfalt und die Potenziale eben auch in Worte fassen. Des Weiteren geht es um die Erhaltung und Pflege, aber auch um die Erweiterung naturnaher Bepflanzungen und Biotope in der Feldflur. Und in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 50, 60 Jahren, wurden ja im Interesse der Technisierung und der Verbesserung der sogenannten technologischen Eignung der Schläge viele naturnahe Elemente entfernt, um großen Maschinen und Maschinensystemen nun die Möglichkeit zur effektiven Arbeit geben zu können und das auf Kosten der Natur. Das können wir also im ökologischen Landbau ganz anders und wir tolerieren auch Unkräuter und Ungräser beziehungsweise Beikräuter, wie wir es auch nennen wollen, als Bestandteil der Biodiversität im Agrarraum. All das trägt auch zu einem hohen Potenzial der Selbstregulation bei und damit zu einem hohen Potenzial an Pflanzengesundheit. Ich komme zum vierten Punkt, dem ich etwas mehr Aufmerksamkeit oder mehr Raum geben möchte. Das sind direkte biologische Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung, nämlich mit Pflanzenschutz und Pflanzenstärkungsmitteln. Das soll hier diese Grafik auch schon andeuten. Und ich möchte hier nochmal auf diesen Handlungsrahmen des biologischen Pflanzenschutzes aufmerksam machen. Und gemäß meiner Ausführungen, wie Sie sicher bemerkt haben, bilden die indirekten acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen den eigentlichen Sockel des biologischen Pflanzenschutzes, nämlich in Gestalt der Sortenwahl, der Fruchtfolgegestaltung, einer schonenden Bodenbearbeitung oder einer Nützlingsförderung eben durch Saumstrukturen. Darauf aufbauend sind es physikalische Maßnahmen wie mechanische Unkrautregulierung oder das mechanische Absammeln von Kartoffelkäfern mit dem Kollektor beispielsweise oder auch thermische und akustische Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen oder aber hier in dieser Pyramide auch der Einsatz von Nützlingen und der Einsatz von Pheromonen, von Sexuallockstoffen, worüber ich gern abschließend dann auch gern noch etwas sagen möchte. Also das sind biologische und biotechnische Maßnahmen und erst am Schluss als Spitze kommt der Einsatz natürlich zugelassener biologischer Pflanzenschutzmittel, die dann unmittelbar bei Befall der Kulturpflanzen mit Schädlingen oder beim Auftreten von Krankheiten eingesetzt werden, um einen epidemischen Befall zumindest so weit zu reduzieren, dass dass die wirtschaftliche Seite also auch zum Zuge kommt, dass die Erträge auf entsprechender Höhe bleiben und keine allzu großen Verluste entstehen. Gut, wir kommen zu den biologischen Schädlingsbekämpfungsmitteln. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Wir haben Präparate auf der Grundlage natürlicher Pflanzeninhaltsstoffe. Wir haben Virenpräparate, wir haben Bakterienpräparate, Pilzpräparate, Nematodenpräparate, den Nützlingseinsatz, Kupfer- und Schwefelpräparate, die nicht umsonst auch in einer sehr kritischen Diskussion stehen. Und wir haben Sexuallockstoffe, Pheromone und auch das, diese Kategorien, die hier aufgezählt sind von 1 bis 8, informieren uns über das Potenzial dessen, was im ökologischen Landbau vorhanden ist, um für eine hohe und stabile Pflanzengesundheit zu sorgen. Ich möchte aus der Gesamtheit dieser Aufzählungen einiges herausgreifen. Wir haben hier eine so große Vielfalt an Möglichkeiten, deren Wirksamkeit auch wissenschaftlich untersucht ist. Hier kann man natürlich nur auf einige Beispiele eingehen. Und wenn es um natürliche Pflanzenschutzmittel geht, die auch traditionell in Indien oder in anderen Ländern der Dritten Welt schon angewandt werden, seit Jahrhunderten, so möchte ich auf zum Beispiel das Neem und Quassia und Pyrethrum eingehen, eher um zu nennen, dass wir hier also ganz wirksame Insektizide zum Beispiel haben. Und hier ist es vor allen Dingen, sind es Produkte des Neembaumes mit dem Wirkstoff Azadirachtin, und sind also Stoffe, die natürlicherweise als Insektizide wirken und ein Fraßgift darstellen und einen Metamorphosehemmer darstellen, die sehr erfolgreich im Ökolandbau eingesetzt werden können, ohne dass chemische Produkte zum Einsatz kommen, um Schädlinge fernzuhalten oder eben zu vernichten. Gut, eine andere Kategorie ist das Quassia bzw. das Bitterholz. Wir haben, hier sind das also Quassin oder Neoquassin. Das sind also Nervengifte, die auf Insekten einwirken und Insekten vernichten können. Letzten Endes als direkte Bekämpfungsmaßnahme, dann wenn ein Befall mit anderen Maßnahmen eben nicht zu verhindern war oder die als Repellenzien eingesetzt werden, zum Beispiel in der Lagerhaltung, zur Desinfektion vom Getreidelager und zur Bekämpfung von Lagerschädlingen. Also wir haben hier also einen effizienten Stoff, der als Kontakt- und Fraßgift wirkt, zum Beispiel gegen Apfel- und Pflaumensägewespe oder auch gegen Blattläuse. Also ein vielfältiges Wirkungsspektrum ist hier gegeben. Und nicht zuletzt haben wir auch das Pyretrum, was aus den Asteraceen, wie hier unten abgebildet wird, extrahiert wird. Die Wirkstoffe sind Pyretrin und Cinnerin und Jasmolin. Also auch hier haben wir Nervengifte, die schädigend auf die Insekten einwirken. Natürlich muss man hier auch immer die Frage der Unschädlichkeit gegenüber Nützlingen diskutieren. Deshalb bedarf es auch hier bei diesen Stoffen um spezielle Zulassungen. Sie können also nicht so ohne weiteres zur Anwendung kommen. Und damit haben wir also drei wesentliche natürliche Wirkstoffe, die heute im ökologischen Land- und Gartenbau zum Einsatz kommen. Ich möchte auch auf Virenpräparate aufmerksam machen, zum Beispiel ein Granulosevirus, Apfelwickler, Granulosevirus im Obstbau. Wir alle kennen ja die Maden im Apfel, die dann hier letzten Endes dazu führen, dass das Produkt nicht verkaufsfähig ist. Und so können also dementsprechende Schädlinge auch im ökologischen Obstbau bekämpft werden. Oder ich erwähne hier Bakterienpräparate, stellvertretend Präparate des Bacillus thuringiensis. Hier gibt es also die verschiedensten Varietäten und es sind spezifische Eiweißkristalle, die hier von den Insektenlarven aufgenommen werden, dort zur Darmperforation führen und damit zum Absterben des Schädlings beitragen. Ein ganz wichtiges Präparat wurde in den vergangenen Jahren gegen den Kartoffelkäfer und gegen Kartoffelkäferlarven eingesetzt, Novodur, was dort also sehr effektiv gewirkt hat, mittlerweile ersetzt durch Nemazal von der Firma Trifolio, die wir vorhin gerade besucht hatten, um dort unser letztes Projekttreffen zu unserem aktuellen Forschungsvorhaben zu dieser ganzen Fragestellung durchzuführen. Ich möchte auch auf den Einsatz von Nützlingen verweisen, die ein ganz wesentliches Potenzial darstellen, Pflanzengesundheit positiv zu beeinflussen. Und hier unterscheiden wir parasitisch lebende Insekten oder Fadenwürmer, hier wie Nematoden oder die Schlupfweste, Wespen oder Prädatoren, die Schadorganismen fressen, wie Marienkäfer oder die Flor- und Schwebfliege. Und hier einige Bilder, um auch das nochmal zu verdeutlichen. Hier dieses Bild aus dem Buch von Herrn Schmutterer, der uns zeigt, Nematoden zeigt in der Larve hier des geforschten Dickmaulrüsslers. Und das sieht jetzt vielleicht nicht ganz so lecker aus, aber man sieht auf diese Weise, dass es hier sehr wirksame biologische Pflanzenschutzmittel gibt, die erfolgreich im ökologischen Landbau eingesetzt werden können. Natürlich ist das Handling nicht so einfach, wie als wenn ich ein chemisches Pflanzenschutzmittel versprühe. Und gerade dieser geforschte Dickmaulrüssler kann auf diesem Wege bekämpft werden, der in Baumschulen, in ökologischen Baumschulen, erhebliche Fraßschäden an den jungen Bäumen verursacht. Oder hier diese Grafik sollen uns also die Schlupfwespe zeigen, die Trichogramma, also die vor allen Dingen heute gegen den Maiszünsler eingesetzt wird. Auch im Ökolandbau spielt ja der Maisanbau als wichtige Futterressource für die Rinder, aber heute auch eben als Co-Fermentat in Biogasanlagen eine zunehmende Rolle. Wir bedauern im Grunde genommen diese Ausdehnung ein Stück weit, weil diese Ausdehnung des Maisanbaus auf Kosten von Leguminosen, von Klee und Luzerne erfolgt. Aber gerade die Schlupfwespe parasitiert Eigelege des Maiszünslers und auf diese Weise kann also die Ausbreitung des Maiszünslers deutlich reduziert werden. Oder ich möchte hier den Marienkäfer nur erwähnen, hier die Larve des 7-Punkt-Marienkäfers und wir haben hier also Blattlausräuber an Exzellenz. Gerade Blattläuse spielen natürlich im ökologischen Landbau also eine ganz maßgebliche Rolle als Pflanzenschädlinge. Und umso wichtiger ist es, dass vielfältige Strukturen, vielfältige Fruchtfolgen und vielfältige naturnahe Strukturen in der Agrarlandschaft dazu beitragen, dass diese Nützlinge gefördert werden, dass die Populationen dieser Nützlinge vergrößert werden, um dann rechtzeitig auch zur Bekämpfung von Schädlingen wie Blattläusen, die dann wiederum auch Viruskrankheiten verbreiten, präsent zu sein. Oder hier sehen wir die Florfliege, die auch als Blattlauslöwe bezeichnet wird und vielfältige, und diese Nützlinge werden heute auch kommerziell angeboten und können im Mais oder in Gewächshäusern eingesetzt werden und stellen echte Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz dar. Oder die Schwebfliegen, wie hier in diesen Grafiken dargestellt, ebenfalls als effektive Blattlausräuber gerade auf diese, das sind also die wichtigsten Mitarbeiter des Ökolandwirts, um hohe Erträge und stabile Erträge zu realisieren. Gut, meine Damen und Herren, ich komme abschließend auf ein bestimmtes Themenfeld zu sprechen, was auch zum Ausdruck bringen soll, wie wir uns selbst hinsichtlich im Rahmen unserer wissenschaftlichen Arbeit mit neuen Wegen und Lösungen für den biologischen Pflanzenschutz einsetzen, beziehungsweise welche Bemühungen wir hier an den Tag legen. Und ein ganz wichtiger Punkt eben im Rahmen des biologischen Pflanzenschutzes ist die Nutzung von Signalstoffen, die Insekten zur inner- und zwischenartlichen Kommunikation dienen und die man natürlich auch im Rahmen des Pflanzenschutzes anwenden kann. Pheromone, Allomone, Chiromone, Synomone. Und man könnte über jedes dieser verschiedenen Stoffgruppen eine eigene Vorlesung halten. Wir wollen hier einfach nur auf die Pheromone eingehen, auf die sogenannten Sexuallockstoffe. Und Sexuallockstoffe sind also Stoffe, die Insekten abgeben, mit denen sie kommunizieren, wie der Erbsenwickler oder die rote Baumwollkapselraube oder die amerikanische Kohleule oder der Burgenkäfer in unseren Wäldern und leider mit zunehmender Stärke auch der westliche Maiswurzelbucher, der aus Amerika kommend über den Balkan mittlerweile ganz Europa überschwemmt und zu erheblichen Schäden in der Maisproduktion führen kann. Hier bieten sich also neue Wege mit neuen, modernen, innovativen Verfahren gegen derartige Schädlinge vorzugehen. Und es geht darum, dafür zu sorgen, dass diese Insekten daran gehindert werden, sich zu paaren und auf diese Weise sich zu vermehren. Wir müssen uns einfach vorstellen, die Weibchen aus dieser ganzen Kategorie der Insekten, das Prinzip ist das gleiche. Diese geben Pheromone, also Sexuallockstoffe, ab und versuchen damit natürlich die Menschen anzuziehen. Nicht die Menschen, es soll den Menschen ja auch so gehen, die Menschen in diesem Falle nehmen also diese Sexualduftwolke wahr, orientieren sich im Rahmen der Ausbreitung dieser Duftwolke, erreichen dann das Weibchen, begatten das Weibchen und auf diese Weise ist eben die Vermehrung gesichert. Und die Aufgabe heute ist es, durch entsprechende Paarungsstörungen eine solche Begattung zu verhindern. Das arme Männchen findet dann sein Weibchen nicht und verlässt auch wieder diesen Raum. Und das Ziel der Verwirrungsmethode, wie wir es nennen, ist es durch künstliche Duftstoffquellen, zum Beispiel im Obstbau oder im Weinbau, eine solche starke Duftstoffwolke kontinuierlich zu erzeugen, sodass also die Menschen nicht in der Lage sind, die Weibchen zu finden, damit zu begatten, und damit wird die Verbreitung die Vermehrung der Schädlinge deutlich unterbunden. Der Vorteil ist, diese Stoffe sind absolut artspezifisch, es können keine Resistenzen entstehen, es können keine anderen Zielorganismen negativ beeinflusst werden und für Mensch und Tier sowieso unschädlich. Gut, und bisher werden diese Verfahren vor allen Dingen im Weinbau und im Obstbau angewendet, und das ist ein seit vielleicht 20, 25 Jahren auch bewährtes Verfahren. Es werden sogenannte Dispenser ausgehängt im Weinberg beziehungsweise auch im Obstanbau, in der Obstplantage. Das sind einmal hier solche Dispenser, die sind gefüllt mit Pheromonen, also mit diesen Sexuallockstoffen. Und hier haben wir Dispenser zur Bekämpfung der Traubenwickler im Weinbau. Und mittlerweile bietet auch die japanische Firma Chinetsu derartige Dispenser an, die diese Pheromone enthalten. Der große Nachteil dieser Methodik ist bisher, einer gut funktionierenden Methodik, dass pro Hektar etwa 500 derartige, oh, wo habe ich meine? Nein. Etwa 500 Stück dieser Dispenser ausgebracht werden müssen, und das muss bisher regelmäßig von Hand erfolgen, und am Ende müssen diese Dinge auch wieder eingesammelt werden, denn es ist ja Plastik und man kann diese Sachen dann nicht ewig in der Umwelt verbleiben lassen. Und wir haben vor dem Hintergrund dieser Situation ein interdisziplinäres Forschungsvorhaben gestartet, schon vor 3 Jahren, mit dem Ziel, die Methode der Paarungsstörung zu optimieren. Und das Thema lautet: Nutzung von bioerodierbaren Nanofasern, die Betonung liegt auf bioerodierbar, aus organischen Polymeren als neuartige Träger für Sexuallockstoffe im integrierten und ökologischen Landbau. Und wir sind natürlich auch daran interessiert, dass wir mit unserer Arbeit, mit unseren Erkenntnissen nicht nur dem Ökolandbau neue Wege und Methoden andienen, sondern wir wollen gerne auch über die Grenzen des ökologischen Landbaus hinaus neue Lösungen finden, die generell im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes dazu beitragen, dass Agrochemikalien eingespart werden oder ganz verbannt werden können. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und hier bieten sich eben Nanofasern als eine neue Kategorie eines Dispensersystems an, um den Wirkstoff an den Mann zu bringen, sprich in den Bestand hineinzubringen, um dort diese Wirkung, die ich gerade skizziert habe, zu verursachen. Das Ziel ist es nicht, dieses System von der grundsätzlichen Wirkungsweise zu revolutionieren. Das Ziel ist es, dieses Verfahren zu mechanisieren, sodass also die Winzer oder die Obstbauern nicht mehr notwendigerweise diese ganzen Ampullen in tagelanger Arbeit im Wein- oder im Obstbau selbst per Hand ausbringen müssen und am Ende wieder einsammeln. Es geht in der Tat um die Mechanisierbarkeit. Und neben der Mechanisierbarkeit ergibt sich ein weiterer Vorteil, nämlich dass dieses Verfahren ein großes Potenzial bietet, dass auch andere Kulturen als Obst oder Wein damit behandelt werden, nämlich Flächenkulturen wie Mais, um den westlichen Maiswurzelbohrer zu bekämpfen oder um den Erbsenwickler zu bekämpfen. Es ergeben sich also ganz neue Perspektiven. Ich möchte kurz verweisen, im Zentrum dieser Arbeiten steht hier unser Kooperationspartner Professor Greiner von der Universität Marburg vom Fachbereich Chemie. Dort haben wir die Arbeitsgruppe Makromolekulare Chemie. Und wir in unserer Professur, wir testen die Nanopheromondispenser, die dort generiert werden, im Labor und im Feldversuch. Wir arbeiten hier zusammen mit dem staatlichen Weinbauinstitut im Breisgau und wir haben eine ganze Reihe von Kooperationspartnern, nämlich die Firma Trifolio hier in Lanau, die diese Pheromonformulierungen vornehmen. Ganz, ganz wichtig, meine Damen und Herren, denn es gibt auch sehr viele Vorbehalte zur Thematik Nano. Wir haben eine sehr enge Kooperation mit dem Julius-Kühn-Institut in Kleinmachnow und Berlin. Dort geht es also um Sicherheitsforschung, um Technikfolgenabschätzung bei Anwendung dieser Technologien. Denn hier darf nichts anbrennen, hier darf keine, es darf ja keine negative Beeinflussung von Menschen, von Tieren, von Bodenorganismen oder von Gewässern oder derartiges erfolgen. Ökonomische und marktpotenzialanalytische Bewertungen realisiert die Transmit GmbH hier in Gießen und die Maschinenfabrik Schmotzer in Bad Windsheim ist unser Partner bei der Entwicklung der technischen Lösungen. Soweit zur Struktur des bisherigen Projektes. Und ich will Ihnen deutlich machen, es geht letzten Endes darum, auf einen Hektar, also auf 10.000 Quadratmeter, eine Menge an Wirkstoff zu verabreichen, die nicht mehr ist, als hier in diesem Becherglas, in diesem Kolben enthalten ist. Also 100 Milliliter Wirkstoff ist die maximale Menge, die als Pheromon ausgebracht werden kann. Und hier ist ein ganz kleiner Tropfen drin, das ist ungefähr die Menge, die auf einen Quadratmeter ausgebracht werden muss. Und es geht darum, dass diese Stoffe gleichmäßig ausgebracht werden und dass sie, was noch den Anspruch auch unterstreicht, dass sie ungefähr 200 Tage wirken müssen, um dann natürlich auch über die gesamte Flugzeit der Schädlinge dort dementsprechend die Paarung auch stören zu können. Und es wird einfach ein Medium gebraucht, was in der Lage ist, als Hülle, als Träger, als Dispenser zu dienen, auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld, wo man also so viel oder so wenig gleichmäßig verteilen können. Und hier bieten sich in der Tat Nanofasern aus organischen Polymeren an. Und wie diese Nanofasern aus organischen Polymeren aussehen, zeigen hier diese elektronenmikroskopischen Aufnahmen von Professor Greiner, die also führend sind in der Entwicklung des Elektrospinnings, das Verfahren, mit denen diese Nanofasern hergestellt werden. Ich will Ihnen mit dieser Grafik, mit diesem Bild nur einen Eindruck vermitteln und den Durchmesser dieser Fasern können Sie hier sehen, in Nanometern hier angegeben. Hier sehen wir ebenfalls die entsprechenden elektronenmikroskopischen Aufnahmen. Und wir müssen uns letzten Endes vorstellen, hier haben wir also den Durchmesser eines Haares, hier haben wir dementsprechende Nanofasern mit dem Maßstab hier von 30 Mikrometern. Und man kann also heute diese Nanofasern in verschiedener Weise generieren, dort unterschiedliche Hohlräume hineinprojizieren, die Dicke der Wände beeinflussen, auch die Perforation, die Dichtigkeit dieser Wände beeinflussen. Und auf diese Weise hat man also ein Medium, in dem man fein verteilt, also auch derartige Sexuallockstoffe hineinbringen kann, um dieses dann auf dem Feld zu verteilen, in der Erwartung, dass die entsprechenden Wirkungen auch stattfinden. Ein wichtiges Instrumentarium, um diese Fasern auch zu erzeugen, ist das sogenannte Elektrospinning, wie es von Professor Greiner in Marburg entwickelt wurde. Es gibt also hier eine Polymerlösung und eine Kapillarspritze. Inzwischen ist das auch schon sehr weit technisiert worden. Hier ein Prototyp im Labor von Professor Greiner und es muss hier eine Gegenelektrode geschaffen werden. Das kann in unserem Fall also die landwirtschaftliche Kulturpflanze sein und es muss eine entsprechende Spannung angelegt werden, sodass dann wird dieser endlose Faden gesponnen und in diese Polymerlösung wird also an dieser Stelle dann der Sexuallockstoff hinzugegeben und wir haben dann eine Befüllung dieses Fadens mit Sexuallockstoffen. Und im Idealfall geht es darum, dass dieses Elektrospinning im Feld durchgeführt wird, ähnlich wie heute mit Pflanzenschutzspritzen übers Feld gefahren wird, um dort Agrochemikalien auszubringen. Müssen wir uns vorstellen, einige Fantasie und Mut muss man dazu haben, dass man sich also vorstellt, dass in 6 oder 8 Jahren in ähnlicher Weise Maschinen übers Feld fahren, die das Elektrospinning realisieren, diese Dinge dort ausbringen und diese Fäden wachsen dann mit den Pflanzen mit und im Laufe der Vegetationsperiode werden sie dann von Wind und Wasser auch abgebaut, sodass sie rückstandsfrei verloren gehen. Womit wir im Moment experimentieren, weil auch immer viele Vorbehalte geäußert werden gegen diese neue Technologie und gegen diese Idee, die ursprünglich Professor Hummel auf den Weg gebracht hat und Herrn Greiner in Marburg begeistert hat für die Frage und für die Möglichkeit Nanotechnologie. Wir sagen ja so schön, Nanotechnologie ist die Spitzentechnologie des 21. Jahrhunderts. Wir sagen, Nanotechnologie ist die Spitzentechnologie des ökologischen Landbaus. Warum sollen wir uns das nicht zunutze machen, um unsere Potenziale für gesunde Pflanzen weiter auszubauen? Und zurzeit nutzen wir diesen sogenannten Ökoflex als organisches Polymer. Und dieses Ökoflex kennen Sie alle beispielsweise aus den bioabbaubaren Mülltüten, können Sie in jedem Supermarkt kaufen. Dieses Material verwenden wir zur Herstellung dieser endlosen Fasern in Nanogrößenordnung, um damit eben unsere Aufgaben zu erfüllen. Hier sehen wir ein Hagelschutznetz, was wir gegenwärtig für experimentelle Zwecke dann in Marburg mit derartigen Nanopheromon-Dispensern, wenn ich es mal so sagen darf, besponnen haben. Und unsere Zielschädlinge sind im Moment die Traubenwickler im Weinbau, weil gerade die Traubenwickler oder die Bekämpfung des Traubenwicklers durch händisch ausgebrachte Pheromon-Dispenser am besten erforscht ist. Wir haben damit ein Referenzsystem, wogegen wir das neue System testen können. Hier haben wir also den einbindigen Traubenwickler, den bekreuzten Traubenwickler. Und gemeinsam mit Herrn Breuer vom Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg im Breisgau führen wir dann sogenannte Käfigversuche durch. Hier haben wir also einen Käfig, wo dann Weibchen ausgesetzt sind und einige sexhungrige Menschen, die dann versuchen, diese Weibchen zu erreichen. Nicht, aber wir lassen das nicht so einfach zu, sondern wir hängen hier diese Hagelschutznetze auf, die vorher in Marburg mit diesem Nanopheromon-Dispenser besponnen worden sind. Und je größer unser Erfolg ist dann am größten, wenn so wenig wie möglich dieser Menschen den Weg zu den Weibchen in diesen Käfigen finden. Dort in Freiburg gibt es eine entsprechende Zucht auch von Traubenwickler-Populationen, sonst könnte man dies gar nicht unter konkreten experimentellen Bedingungen fassen. Und wir haben im Jahr 2009 das erste Mal also auch dieses Verfahren im Freiland angewendet und auch gleich dementsprechenden Erfolg gehabt. Wir sehen hier haben wir nochmal die Nanofasern auf dem Hagelschutznetz. Hier haben wir den traditionellen Dispenser der Firma, also Isonet LE, der japanischen Firma Chinetsu, die ich vorhin gerade genannt habe. Und im ersten Wurf, wenn ich es mal so sagen darf, haben wir im Jahre 2009 einen Verwirrungserfolg von etwa 3 Wochen erzielt. Nicht, das notwendig wären 200 Tage, aber im ersten Versuch, im ersten Versuch ist es uns gelungen zu beweisen, dass es hier also eine Wirkung gibt, dass ein solches neues Verfahren wirken kann, dass es natürlich darauf ankommt, die Konfiguration des Materials, die Konfiguration, das richtige Polymer, das richtige Lösungsmittel, die richtige Konzentration des Pheromons, die richtige Applikationstechnik, das muss ja alles erst erarbeitet werden, um letzten Endes die gleiche die gleichen Effekte zu erzielen, die mit den Handdispensern erzielt werden. Und ich weiß nicht, wie viel zig Millionen die Firma BASF in die Entwicklung dieses Verfahrens hineingesteckt hat. Nicht? Und wir haben heute früh, also wir sind sehr froh, sozusagen unsere Rakete ist von der Startrampe abgehoben, ist nach wenigen Metern explodiert, aber sie ist wenigstens geflogen. Nicht? Und der nächste Schritt heißt, sie soll ein Stück weiter fliegen, bis eines Tages die gleiche Qualität erreicht wird wie mit diesen händisch ausgebrachten Dispensern und darüber hinaus natürlich uns neue Möglichkeiten gegeben sind, diese Dispenser- und Verwirrmethodik in viel breiterem Maße in der landwirtschaftlichen, nicht nur in der ökologischen, sondern in der breiten landwirtschaftlichen Produktion, im Obst, im Weinbau, in der Forstwirtschaft auch und weltweit, wenn es geht, einzusetzen. Gut, die Wirkung hat dann in der vierten Woche nachgelassen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den uns der Auftraggeber mit auf den Weg gegeben hat, ist es schon jetzt nach Mechanisierungslösungen zu suchen. Nicht nur zu zeigen, ja, das geht oder das geht nicht, sondern wir suchen heute oder wir verfolgen heute zwei Wege und das will ich dann auch langsam hier zum Abschluss bringen. Wir verfolgen im Grunde genommen zwei Wege, wie man diese neuen Nanopheromondispenser in einen Bestand hineinbringen kann. Und hier arbeiten wir gegenwärtig damit, diese Nanopheromondispenser auf einen Träger aufzubringen. Und dieser Träger kann, wenn es um die Möglichkeit der technologischen, der Mechanisierbarkeit geht, das kann also Bindegang sein, so wie hier, das kennt jeder auch aus der Landwirtschaft, der schon mal einen Strohbund Sie kennen also die Bindemöglichkeiten, um Stroh oder Heu zusammenzubinden von Pressen. Nicht? Das ist im Grunde genommen nichts anderes als das. Und vor der Verdrillung, in Zusammenarbeit mit entsprechenden Betrieben, die diese Dinge herstellen, haben wir also die Vorstufen dieses Bindegangs in Marburg mit diesem Nanopheromondispenser besponnen, hinterher verdrillt, dann hier in diesen Laubhefter, der üblicherweise im Weinbau eingesetzt wird, eingebaut und dieses wird dann zum Anbinden der Rebstöcke im Weinbau eingesetzt. Auf diese Weise kann man also hier zum Beispiel eine technologische Lösung kann das sein, mit vorhandener Technik kann also hier ein neues System in den Bestand eingebracht werden und das soll auch die abschließende Folie sein. Unser generelles Ziel ist es natürlich, dass das vorhin erwähnte Elektrospinning direkt im Freiland, direkt auf die landwirtschaftlichen Kulturen ausgebracht wird. Ich zeige hier einen Prototyp für ein solches Gerät als Anbaugerät zu einem Traktor, womit das Elektrospinning im Freiland durchaus realisierbar ist. Es werden dann hier haben wir das also auf Gras angewendet, das Gras und der Boden dient als Gegenelektrode, so wie ich das vorhin genannt habe. Es wird dann hier ein solcher Film oder ein solcher Flaum an Nanofasern abgelegt, wobei unter wirklichen Bedingungen wäre dieser Vlies an Nanofasern nicht wahrzunehmen, weil das natürlich nicht in dieser Dichtheit abgelegt wird. Auch hier ging es darum, erstmal die ganze Funktionstüchtigkeit, die Machbarkeit auch außerhalb des Labors zu demonstrieren. Und hier sehen wir das Potenzial für die Zukunft, um noch besser Fragen des Pflanzenschutzes, der Pflanzengesundheit im ökologischen Landbau beherrschen zu können. Das ist also ein Weg von vielen, um die Potenziale des ökologischen Landbaus für eine gute Pflanzengesundheit auszubauen. Und damit möchte ich meine Ausführungen beenden. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ja, vielen Dank, Herr Leithold.